Korrektur. Perl für Profis, ich werde euch erzählen, warum Perl die richtige Sprache ist für Leute, die richtig gut programmieren können. Ich werde euch erzählen, was die Perl-Community ist, was da los ist und wo man da mitmachen kann. Ich werde ein bisschen was über die Zukunft von Perl und dieses geheimnisvolle Perl 6 erzählen, aber wirklich sehr wenig. Und zum Schluss gibt es aber Buchtipps. Und da gibt es eine ganz, ganz böse Werbeeinlage. So. Ja, also das ist der Plan. Behaltet es dann einmal irgendwie so im Hinterkopf. Gut, also ich fange am Anfang an, nämlich mit den Leuten, die Anfänger sind, die jetzt also noch nicht unbedingt programmieren können und versuche jetzt zu erklären, warum Perl die richtige Sprache für den Anfang ist. Gibt es denn hier überhaupt Menschen, die noch nicht programmieren oder die bloß so HTML oder so können, aber noch nicht? Okay, also wenige. Wenige, die es zugeben. Also ich finde ja, Programmieren sollte Spaß machen, weil sonst lernt man es ja nicht. Also jetzt abgesehen von so Zwangssituationen wie Schule oder Universität, aber hoffentlich lernen ja viele Leute Programmieren, weil es einfach Spaß macht. Und Spaß macht Programmieren dann, also besonders mit einer Skriptsprache, weil... Also eine Skriptsprache wie Perl zum Beispiel, weil erstens, man hat einmal keine sinnlose Bürokratie. Einfache Sachen sind wirklich auch einfach zu programmieren. Ein Beispiel. Ja, das dauert. Ihr könnt jetzt alle die Dinge über Windows sagen, die ihr immer schon sagen wolltet. Okay, also so zum Beispiel schaut das standardmäßige Hallo-Welt-Programm in Perl aus. Man braucht dafür eine Zeile und dann erscheint, wenn man es laufen lässt, eine Zeile am Bildschirm. Im Gegensatz zu anderen Sprachen, wie zum Beispiel Java, wo man halt 10 Zeilen schreibt und dann erscheint vielleicht eine Zeile am Bildschirm, ist es in Skriptsprachen, wie zum Beispiel Perl, üblich, dass man für kleine Sachen wirklich auch wenig Aufwand hat. Zweiter Punkt. Dadurch, dass Skriptsprachen wie Perl interpretiert sind, hat man eine sehr schnelle Rückmeldung. Das heißt, ich schreibe mein Programm, ich lasse es laufen, ich sehe sofort, ob es funktioniert oder nicht. Und da man am Anfang ja sehr viele Fehler macht, ist es gut, wenn man das auch schnell erfährt, dass ein Fehler drin ist. Und nicht erst kompilieren und dann linken und dann laufen lassen und dann vielleicht bemerken, dass irgendwas nicht stimmt am Anfang und dann zurückgehen müssen. Also diese Schleife von hab's geschrieben bis hab's ausprobiert, das geht sehr schnell. Dadurch bemerkt man seine Fehler schneller und ist schneller über diesen frustrierenden Zeitraum hinweg, wo es nicht funktioniert. Skriptsprachen wie Perl haben wenig verschiedene Datentypen. Also es ist egal, ob ich ein Zahl abspeichern will, ein String abspeichern will, ein Kommazahl. Das funktioniert alles gleich und kann in derselben Variable gespeichert werden. Ja. Also da zum Beispiel haben wir eine Variable namens $a und da kann ich entweder eine Zahl speichern wie 42 oder einen Text oder eine Kommazahl, das ist alles egal. Geht in dieselbe Variable rein, macht keinen Fehler. Funktioniert gleich gut. In richtigen Programmiersprachen müsste man da jetzt irgendwie unterscheiden, ist das eine ganze Zahl, ist das eine Kommazahl, wie genau muss die Kommazahl sein, wie groß kann der String maximal sein, wie viel Speicher brauche ich für den String, muss ich mir vorher überlegen. All das fällt bei einer Skriptsprache weg, man hat ganz wenig Datentypen und die Sache hat sich. Ja, in die Abteilung Skriptsprachen fallen unter anderem die hier erwähnten Perl, PHP, Ruby. Gibt es irgendwen, der wirklich Ruby macht? Also jetzt ernst? Nö, okay. Ja. Ja. Für die anderen nehme ich an, gibt es mehr Beispiele. PHP. Jo. Okay, Visual Basic frage ich nicht, weil ich will euch nicht irgendwelchen Lynchmobs oder so ausliefern. Python. Okay. Sonst irgendwelche Skriptsprachen? Mein Beileid. Altmodische Leute mit Rex oder so. Nee. Okay. Und dann gäbe es halt auch noch die richtigen Programmiersprachen, die kompiliert sind und mit denen man dann weniger Spaß hat. Wer kann C? Okay, alle. ja, also das ist so das übliche Zeug, was man halt lernt, wenn man von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr abends programmiert. 7 Tage die Woche. Nee, 5 Tage die Woche. Wenn man programmieren lernt, sollte man coole Beispiele haben. Das ist was, wo sich die Schule und die Universität immer wieder dadurch auszeichnen, dass sie das nicht schaffen. Also ihr könnt euch sicher alle an so tolle Beispiele erinnern wie n-faktorielle berechnen. Also n mal n minus 1 mal n minus 2 mal und so weiter bis 1. Und das dann als Programmierbeispiel. Und das ist ja wirklich das, was einem vom Hocker reißt. Ne? Also da ist man doch völlig begeistert, wenn das endlich funktioniert. Momentan, also ich finde ja, die Programme, die man schreibt, sollten von Anfang an schon ein bisschen bunt sein und ein bisschen interaktiv und sie sollten wenigstens irgendwie ähnlich ausschauen wie Programme, so profimäßige Programme. Und da hat man es natürlich heutzutage hart, wenn man auf der Kommandozeile kleine Textausgaben macht oder wenn man versucht, irgendwelche bunten Fenster zu gestalten, weil die bunten Fenster, die bei meinem Computer sonst noch installiert haben, sind halt immer toller. Das heißt, man landet auf jeden Fall irgendwie im Web. Ne? Weil da hat man echt die Chance, dass die Sachen, die ich jetzt da als mein drittes Programm schreibe, genauso dumm oder genauso klug ausschauen, wie die Sachen, die man draußen am Internet wirklich findet. Man ist gleich dabei bei den echten Profis. Und da kann man dann all diese lustigen Sachen programmieren, die sich jeder Mensch wünscht auf seiner Webseite. Und also nach der Phase, wo man die schwarzen Webseite mit dem grün blinkenden Text macht, macht man dann die Phase durch, wo man die Webseite mit dem Gästebuch macht und lernt dabei ein bisschen programmieren. Ist ja schön fürs Leben. Für die armen Leute, die jetzt vorher JavaScript gesagt haben, also wenn man programmieren lernen will, ist heutzutage sicher der beste Einstieg HTML, weil man schon sehr viel von den Formalismen von einer Programmiersprache dabei lernt, also wenn man es im Code macht. JavaScript ist eine Sackgasse. Also das ist, die arme Sprache kann Leute vernichten, weil es einfach nicht funktioniert. Ne? Also ich schreibe ein perfekt funktionierendes Programm, teste das, es funktioniert. Ich gehe zum nächsten Computer, dort funktioniert es nicht mehr. Und das ist ja kein Leben. Ne? So kann man ja nicht programmieren lernen. Also wenn man sowieso nur in der Phase steckt, wo alles schwierig ist und man leicht frustriert ist, dann ist JavaScript nicht zu empfehlen. Wenn es die 422. Programmiersprache ist und man schon die Lässigkeit hat zu sagen, es ist nicht mein Fehler, es ist der Fehler von dem Interpreter, dann geht es ja. Aber für Anfänger, ja. Was schade ist, weil sie eben so leicht zugänglich wären. Jeder Mensch mit einem Browser und einem Texteditor kann es ausprobieren und läuft voll ins Messer. Ja, heutzutage kriegt man an jeder Ecke Webspace nachgeschmissen mit irgendeiner Skriptsprache dabei, wo man serverseitig programmieren kann. Perl oder PHP gibt es oft gratis, Visual Basic eher nicht, aber das wollen wir ja eh nicht empfehlen. Also, meine Empfehlungen für einen Einstieg wären dann entweder Perl oder PHP. Natürlich, mein Herz schlägt für Perl, aber ja, PHP ist in Ordnung. Ja, Programmieren sollte nicht teuer sein, wenn man es lernt. Und Perl ist ja schön, ist ja gratis. Nämlich richtig gratis, so im Sinn von geschenkt und nicht im Sinn von geklaut. Perl wurde ursprünglich erfunden von dem Herrn, der diese sonderbaren Shirts trägt und diesen sonderbaren Schnurrbart, Herrn Larry Wall, und hat es von Anfang an als freie Software rausgebracht. Und inzwischen gibt es da ganz viele Menschen, die mitprogrammieren. Das sind ein paar Leute, die auf der Perl-Konferenz in San Diego waren. Und die entwickeln das und stellen es weiterhin gratis aufs Netz. Und man braucht also 0 Euro Erstinvestition, um damit anfangen zu können. Das Ganze steht unter einer Lizenz, die heißt Artistic License, oder unter der GNU-Lizenz, kann man sich aussuchen, für die Lizenzspezialisten. Auf allen Unixen inklusive Mac OS X ist das Ding sowieso drauf. Also, ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich kein Linux-System, das ohne Perl sich überhaupt installieren lassen würde. Man braucht nur auf der Kommandozeile mal eintippen, which Perl, und dann sieht man auch, wo es genau ist. Unter Windows gibt es vorkompiliert als Binaries, entweder von ActiveState oder von NewSphere. Auf der Webseite von NewSphere muss man ein bisschen suchen, bis man das richtige Download findet. Aber da gibt es ein Paket Perl, PHP, Apache und MySQL, alles für Windows vorkompiliert, alles funktioniert zusammen, eine große Installationsdatei und natürlich gratis zum Download. Also das ist sehr nett, wenn man einfach von null anfängt und bloß eine dumme Windows-Kiste hat, ist man da schnell dabei. Für Leute, die noch das klassische Mac OS 9 oder so benutzen, gibt es ein eigenes Mac Perl, aber mit dem habe ich noch keinen Kontakt gehabt und werde ich wohl auch nicht mehr haben, nachdem wir jetzt Mac OS X haben. Da ist das Leben ein bisschen anders, aber es gibt auch ein Perl. Gut. Ja, das war der Teil für die Anfänger, den einen Anfänger, den wir hier haben. Das waren meine 3 Argumente, warum man Perl programmieren sollte, wenn man anfängt zu programmieren. Und jetzt kommen wir endlich zu dem Teil für die Fortgeschrittenen, weil ihr seid ja alle Fortgeschrittene. Perl ist eine Sprache, wo man mit wenig Aufwand sehr viel Wirkung erzielen kann. Jetzt im Guten wie im Bösen natürlich. Im Software Engineering gibt es irgendwelche Wahnsinnigen, die haben Function Points erfunden. Das ist eine Messzahl. Also ein Function Point ist irgendwie eine Aufgabe, die zu lösen ist. Und die Frage ist, wie viele Zeilen muss ich programmieren, um eine Aufgabe zu lösen? Und das ist so ein Vergleich von verschiedenen Programmiersprachen. Und man sieht halt, dass wenn man in Assembler programmiert, muss man logischerweise viele, viele, viele Zeilen Code schreiben, um das Problem zu lösen. Und wenn man in C programmiert, halt ein bisschen weniger und in C++ noch weniger. Und Perl ist da einfach ganz oben, wenn es darum geht, mit wenig Aufwand viele Probleme auf einmal zu lösen. Man schreibt 2 Zeilen Code und erreicht damit so viel, wie wenn man 8 Zeilen C oder 22 Zeilen Assembler geschrieben hat. Was insofern interessant ist, weil ja die Produktivität beim Programmieren jetzt pro Person eher konstant ist. Also wenn ich ein Mensch bin, der 500 Zeilen Code am Tag schreibt, dann wird das auch nicht mehr oder weniger werden, also ein bisschen mit Übung, aber im Wesentlichen wird es gleich bleiben. Und wenn ich ein Mensch bin, der nur 100 Zeilen schreibt, dann wird es auch im Wesentlichen gleich bleiben. Da ist es natürlich gut, wenn man ein Werkzeug hat oder eine Programmiersprache hat, wo man mit diesen Zeilen Code dann auch mehr erreichen kann. Also es hilft dann mehr, auf eine bessere Programmiersprache umzusteigen, als ein bisschen besser programmieren zu können. Es gibt natürlich noch Sprachen, die noch ein besseres Verhältnis haben, so Sachen wie SQL, ne, wo einfach die ganze Datenbank dann dahinter steht und eine riesige Maschinerie losstartet, wenn ich einmal Select Stern schreibe. Kann man aber nicht direkt mit Programmiersprachen vergleichen, also mit allgemeinen Programmiersprachen. Wenn man schon irgendwas anders programmieren kann, dann findet man in Perl viele Dinge wieder. Also wer zum Beispiel irgendeine Sprache aus der C-Familie gelernt hat, C, C++, Java oder in schweren Fällen vielleicht C#, ne? Lässt sich wieder nicht starten. Das Zeug sieht einfach gleich aus. Ne? Geschwungene Klammer auf, geschwungene Klammer zu, macht den Block. Die Vorschleife sieht aus wie die Vorschleife. Der einzige Unterschied, der sofort ins Auge sticht, ist, dass die Variablen vorne ein Zeichen haben vor dem Namen, das Sigil. Zum Beispiel hier so ein Dollarzeichen. Aber sonst ist die Schreibweise wirklich sehr ähnlich. Ne? Strichpunkt am Ende des Befehls. Also alles, was man in C gelernt hat, kann man hier ziemlich eins zu eins wieder umsetzen. Und läuft das auch? Jo. Läuft auch. Wer schon mal irgendwo mit Patterns zu tun hatte, ob in VI, Grep oder irgendwelchen Verwandten, das ist auch in Perl wieder gleich. Da gibt es ja jetzt parallel gerade einen Vortrag über Regular Expressions, also diese Patterns, wie die funktionieren. Das heißt, wer da, sagen wir, auf Unix, auf der Kommandozeile mit irgendwelchen Tools schon gearbeitet hat, kann auch die Sachen, die man dort über Patterns gelernt hat, hier wieder eins zu eins umsetzen. Da schauen wir uns nachher noch ein längeres Beispiel zu den Patterns an. Wer mit der Programmiersprache Org Kontakt hat, da gibt es assoziative Arrays oder auch in PHP oder auch in JavaScript, gibt es in Perl auch wieder. Und was haben wir noch? Ja, wer irgendwann einmal Lisp programmiert hat und es schön findet, wenn man Listen bauen kann, ohne dauernd mit Pointern dumme Dinge tun zu müssen, das geht in Perl auch. Ne? Also da gibt es gewisse Befehle, die eins zu eins aus dem Lisp übernommen wurden, wie zum Beispiel Map. Irgendwelche Lisp-Menschen? Wenige. Okay, aber jetzt schauen wir uns das einmal ein bisschen... Dateien und Ordner. Wer irgendwann einmal Unix-Shell programmiert hat, viele Befehle von der Unix-Shell sind eins zu eins übernommen. Sowas wie diese ganzen Tests, existiert eine Datei, wie groß ist eine Datei, schreibt man im Perl einfach genau gleich wie in der Shell. Oder auch die Here-Documents sind gleich. So, jetzt schauen wir uns das aber für ein paar konkrete Sprachen an. Ich fange jetzt mit den Sprachen an, die weit, weit weg sind von Perl und nähere mich dann immer näher an. Also wer von Pascal zum Beispiel kommt und auf Perl umsteigen will, der muss schon seine ganze Schreibweise von den Programmen ändern, nämlich überall geschwungene Klammern draus machen. Also da gibt es einiges umzulernen. Die Syntax ist einfach anders. Das Schöne ist, nie wieder kompilieren. Das fällt alles weg. Skriptsprache heißt weniger Aufwand, größere Wirkung. In das Kapitel wird auch Basic oder sowas gehören, ne? Ganz andere Schreibweise, ganz andere Syntax. Wenn man von C kommt, dann ist die Schreibweise sehr ähnlich. Der Punkt, wo es ist absolut auszahlt, von C auf Perl umzusteigen, ist, wenn man irgendwas mit Strings macht. Ne? Wenn man Texte auch nur anfassen muss von einem C-Programm aus, ist es immer furchtbarer Krampf. Mit wie groß wird der String maximal und Speicher allokieren oder nicht und kopieren und vergleichen, das ist alles... Man will es gar nicht wissen. In Perl wird der String so groß, wie ich ihn brauche. Ich brauche mich nicht drum kümmern. Der tut es einfach. Er funktioniert einfach. Und es ist so viel Platz für den String, wie Hauptspeicher in meinem Computer ist. Und es ist generell heutzutage genug. Also kein Stress mehr mit Strings, keine Overflows, kein gar nichts. Endlich plattformunabhängig, Perl-Programme, die auf Windows funktionieren, funktionieren auf Unix und umgekehrt. Also man kann das Zeug, das ich auf diesem dummen Windows 98 Laptop entwickle, kann ich eins zu eins auf meine Unix-Kiste übertragen und es funktioniert. Das große Umstiegsproblem für C-Programmierer sind diese Sigils, die komischen Buchstaben am Anfang des Variablennamens. Das fehlt einfach immer. Und da muss man dann durch jedes Programm nochmal durchgehen und viele von diesen Sonderzeichen vor seine Variablen schreiben und dann funktioniert es auch. Wozu gibt es die Sigils überhaupt? Damit man in Perl in so einem Print, also da in diesem String, der Wert meiner Variable a ist jetzt $a, damit ich da das $a direkt reinschreiben kann. Ich schreibe die Variable einfach mitten in den String rein. Und es wird da interpoliert. Dafür ist dieses Sigil gut. Ne? Weil an diesem Dollarzeichen erkennt der Interpreter, dass es hier jetzt eine Variable ist. In der C-Schreibweise, wenn das Dollar nicht da wäre, hätte er ja keine Chance zu erkennen, dass dieses A jetzt eine Variable ist und dieses A hier nicht. Also die Dinger haben einen Sinn, die sind für was gut. Und wenn man sich mal daran gewöhnt hat, geht es auch. Aber das ist halt das Hauptumstiegsproblem für C-Leute. Ja, weniger Typen, Strings, Kommazahlen, ganze Zahlen, alles in einen Topf werfen, nie wieder drüber nachdenken müssen. Wer C programmieren kann und Perl lernt und dann beides kann, hat einen großen Vorteil allen anderen Leuten gegenüber. Perl ist ja in C geschrieben und man kann Perl auch in C erweitern. Also wenn ich ein riesiges Programm schreibe und ein Teil davon ist numerisch intensiv und sollte ganz, ganz schnell laufen, dann schreibe ich diesen Teil in C und kann das mit dem Perl-Teil zusammentackern. Die eine Methode dafür ist XS oder die modernere und ein bisschen einfacher ist jetzt Inline-C. Wer Perl kann und C kann, kann sich da hineinwagen und kann dann wirklich tolle Dinge tun. Ich kann es nicht, weil ich kann kein C. Also fragt mich nicht. Aber das ist wirklich der Vorteil für die C-Menschen. Da hat man was davor, dass man C gelernt hat. Jo. C++, Java. Das ist ja, also da Java jetzt die Unterrichtssprache an den ganzen Unis oder so ist, nehme ich mal an, dass das jetzt immer stärker kommen wird. Das Erste, was man beim Umsteigen von Java auf Perl merkt, ist einfach weniger Bürokratie. Also da, was in Java 25 Zeilen braucht, braucht in Perl typischerweise 3 Zeilen. Nicht alles muss gleich objektorientiert sein. Also in Perl kann man ganz normal prozedural irgendwas runterschreiben und wenn das Ding nicht sehr datenintensiv ist und sind nicht natürlich irgendwelche Objekte und Klassen ergeben, dann braucht man sie auch nicht verwenden. Ja. Und eines der vielen Perl-Mottos ist ja, einfache Sachen sollten einfach sein, komplizierte Sachen sollten möglich sein. Bei Java ist mehr der Anspruch, alles sollte von Anfang an alle möglichen Fälle bedenken und auf alle möglichen Verallgemeinerungen hin ausgelegt sein und deswegen möglichst abstrakt sein. Darum muss ich schon, wenn ich zum ersten Mal aus einer Datei lese, muss ich dann lernen, dass es also Streams gibt und gebufferte und ungebufferte und dieses und jenes. Ne? Will ich ja alles am Anfang nicht wissen. Das ist mein Versuch, in Java Hello World zu schreiben. Wenn man wer sagt, dass es auch kürzer geht, sagt es jetzt. Zur Erinnerung, in Perl war es so. Man kann dann sowohl in Java als auch in Perl große Dinge tun und komplizierte Probleme lösen. Dann braucht es natürlich in beiden Sprachen etwas länger. Aber bei den einfachen Dingen ist der Unterschied krass. Von JavaScript zu Perl. Ja, wie gesagt, JavaScript ist ja wenig erfreulich im täglichen Gebrauch. Die wesentlichen Unterschiede ist wieder die Sache mit dem Sigil, ne, dass man das nicht vergisst bei den Variablennamen. Sonst ist es sehr ähnlich. Also die Typen sind gleich, die Syntax ist sehr ähnlich. Man hat schon große Vertrautheit, wenn man damit anfängt. Umso mehr stolpert man über den kleinen Unterschied, den es gibt, nämlich das dumme Dollarzeichen. Und wenn man Webprogrammierung macht, heißt es halt auch, man wechselt von clientseitig auf serverseitig und kann damit viele neue schöne Dinge machen, die in JavaScript nicht gehen. Also alles, wo Daten permanent gespeichert werden am Server, das funktioniert halt in JavaScript nicht und da kann man dann erst mit Perl oder PHP oder sowas arbeiten. Jo, und dann wären wir bei PHP. Und das ist jetzt wirklich sehr eng verwandt. Also PHP ist ein Kind von Perl. Der Rasmus hat das damals am Anfang auch in Perl geschrieben, die erste PHP-Form-Interpreter-Variante. Und die Ähnlichkeiten sind ja, dementsprechend. Das heißt, wenn man von PHP kommt und auf Perl umsteigt, dann kennt man auch schon das mit dem Dollarzeichen von den Variablennamen. Und es gibt nur mal ganz, ganz kleine Änderungen. Perl ist aber ein bisschen älter, also hat irgendwie 5 Jahre Entwicklungsvorsprung und PHP ist gut im Aufholen, aber an manchen Stellen einfach noch nicht dort. Das merkt man, wenn man größere Projekte macht, zum Beispiel bei den Namespaces, da habe ich jetzt dann noch ein Beispiel, da ist Perl einfach weiter. Ne? Es gibt bei Perl im Gegensatz zu PHP ein gut organisiertes und voll gefülltes Archiv mit fertigen Modulen und ein Standardort, wie die installiert werden und eine gemeinsame Namensraumhierarchie, wie das funktioniert. Also das ist ein bisschen besser durchorganisiert. Und es gibt, also PHP war ja jahrelang jetzt eine Sprache, die sich nur aufs Web konzentriert hat. Jetzt gibt es auch das PHP auf der Kommandozeile, aber das ist alles ganz neu. Und wenn man irgendwas zum Beispiel mit Unix-Systemadministration machen will, da hat Perl dann halt nicht 5 Jahre Vorsprung, sondern 12 Jahre Vorsprung drauf, ne, weil PHP da gerade erst damit anfängt. Also alles, wo es dann um so Sachen geht wie Binärdaten lesen oder ärgere Dinge im Filesystem tun, ärgere Dinge an die Unix-Passwortdateien und solche Sachen rangehen, da sind im Perl sehr viele Sachen da, die es im PHP einfach noch nicht gibt. Ich weiß nicht, ob PHP da wirklich einen Anspruch hat, das alles aufzuholen oder ob sie sich dann doch wieder aufs Web beschränken werden, werden wir sehen. Aber um zu diesem Punkt zurückzukommen mit die größeren Projekte. Also ein Problem von PHP ist einfach das Scoping von den Variablen, das ein bisschen unstandardmäßig ist und bei größeren Projekten die Namespaces. Es gibt nämlich keine. Also alle Funktionsnamen, die ich erfinde, leben in einem gemeinsamen Raum mit allen anderen Funktionsnamen, eingebauten oder aus irgendwelchen Include-Files rausgeholten, die es schon gibt. Und die Lösung, die im PHP verwendet wird, ist halt, was nicht, so gut der alte 70er-Jahr-Code, dass man dann, wenn man nochmal eine Variable A braucht, dann macht man halt irgendwie bar unterstrich A, den Namen vom Projekt, an dem ich gerade arbeite, oder von dem Include-File, an dem ich gerade arbeite, unterstrich und dann einen Variablen-Namen. Bei Variablen geht es nur einigermaßen, weil die ja im PHP in den Funktionen irgendwie eingekerkert werden und nicht wirklich global sind. Bei den Funktionen ist es krass, ne? Dann muss man gleich objektorientiert werden, damit man dieses Problem los wird. Ne? Ja, wozu? Ne? Wozu? Außerdem, da kannst du wieder keine Klassenvariablen haben. Das ist ja wieder völlig krank. Du kannst nur Objektvariablen haben. In Perl geht es mit den Packages ohne Objektorientierung. Ich sage, jetzt bin ich im Package Foo. Mach meine Variablen und Funktionen, dann bin ich im Package bar, mach meine Variablen und Funktionen. Ich kann immer in die anderen Packages reingreifen, explizit, wenn ich das will, indem ich Package-Namen Doppelpunkt, Doppelpunkt davor setze, vor den Namen von der Variable oder von der Funktion. Oder es gibt dann noch eine Möglichkeit, dass ich das explizit importiere, dass ich das dann in der Kurzschreibweise verwenden kann. Aber das verwende ich halt dann in den wenigen Fällen, wo ich die Funktion brauche. Also das ist halt einer der Punkte, wo man es dann allein schon beim Durchlesen der PHP-Dokumentation sieht man es halt. Da gibt es dann 400 Funktionen, die mit MySQL unterstrich anfangen und 500 Funktionen, die mit OCI unterstrich für Oracle anfangen und 500 Funktionen, die mit IFX für Informix anfangen. Einfach weil es keine Namespaces gibt. Ne? Hilft auch nicht bei der Abstrahierung. Ne? Perl DBI-Modul, mit dem man auf alle Datenbank gleich zugreift mit derselben Schnittstelle, das funktioniert im PHP auch noch nicht so toll. Aber man kann ja hoffen, dass die PHP-Leute sind eifrig dabei, all die Punkte, die ich in meinen Vorträgen erwähne, dass sie noch nicht können, nachzubauen. Ich glaube nicht, dass wir nachbauen, sondern dass einfach am Trend folgen. Und es kann natürlich sein, dass das im PHP 5 dann alles da ist. Man muss zugeben, dass es in Perl 4, also PHP ist ja eine Versionsnummer hinten sozusagen, auch vieles davon noch nicht gegeben hat. Aber ist halt 7, 8 Jahre her, dass das rausgekommen ist, Perl 5. Ja. Okay, soviel zu den konkreten Programmiersprachen und den konkreten Umstiegsproblemen oder Umstiegsvorteilen, denen ihr begegnet, wenn ihr von eurer Sprache auf Perl umsteigt. Jetzt einmal ein bisschen was Allgemeineres. Was Perl so hat, was andere Programmiersprachen typischerweise nicht haben. Hashes. In anderen Sprachen oft assoziative Arrays genannt. Also in einigen Skriptsprachen gibt es das, aber in kompilierten Sprachen eher nicht. Jedenfalls nicht als Standarddatentyp. Wenn das hier ein normales Array ist, mit so 0, 1, 2, 3, 4 als Durchnummerierung, als Index, dann ist die Idee bei einem Hash, dass ich als Durchnummerierung eben nicht Zahlen habe, sondern Strings. Also der Schlüssel ist ein String. Und ich kann dann über diesen Schlüssel in das Array reingreifen und damit werden viele Sachen, die kompliziert sind, werden damit einfach. Hashes sind einer der 3 Grunddatentypen von Perl, die sehr tief verankert sind. Mit denen man dann auch fortgeschrittene Magie betreiben kann, wenn man sie teilt. und die viele komplizierte Algorithmen sehr einfach machen. Von der Implementierung her ist so Hash wirklich verwandt mit der Hash-Funktion, wie man es aus der Mathematik kennt. Das heißt, was passiert beim Zugriff ist, auf den String wird eine Hash-Funktion angewandt und raus kommt eine Zahl und diese Zahl ist dann der Zugriffsindex für ein normales Array sozusagen. Das heißt, der Zugriff ist sehr schnell. Was dazu kommt an Overhead ist natürlich die Verwaltung von diesem Hash. Das heißt, natürlich ist ein normales Array immer noch schneller, aber es ist nicht so, dass da irgendwo eine alphabetische Liste durchsucht werden muss bei jedem Zugriff auf ein Element von so einem Hash. Das wären verschiedene Arten, wie man Hash anschreibt, entweder mit Schlüssel, Pfeilchen, Wertpaaren oder so in einer Schreibweise, die am Array sehr ähnlich ist, mit nur dass man halt statt den eckigen Klammern für die Indexierung die geschwungenen Klammern hat. Da sind auch leichte Unterschiede jetzt in der Schreibweise zu PHP. Ne? In PHP müsste man da heroben auch einen Dollar schreiben und dann nochmal Array davor und den Gandalf in Anführungszeichen setzen und so. Also da gibt es dann im Detail ein bisschen Unterschiede. Also wer von so kompilierten Sprachen wie C oder Pascal oder so kommt, mit den Hashes ist das Leben sehr viel einfacher an vielen Stellen. Viele komplizierte Algorithmen reduzieren sich auf einfache Algorithmen. Und das Leben ist schön. Regular Expressions. Da ihr hier sitzt, versäumt ihr den Vortrag darüber, was die alles können. Auch unter dem Namen Pattern Matching bekannt. Die dienen dazu, dass man entweder in einem String Text ersetzt oder einfach nach einem bestimmten Muster sucht. Ja. Nein. Also erstes Beispiel, da oben hätten wir einen Text. Voldemort besitzt den zweiten Zauberstab und so weiter. Und in der Zeile 10 mache ich jetzt die Ersetzung. Da sage ich, in der Variable $text soll ersetzt werden. Das S steht für Substitute, Ersetzung. Nach dem Schrägstrich kommt der Text, nach dem er sucht, Voldemort. Und nach dem zweiten Schrägstrich kommt der Text, mit dem er ersetzt werden soll. Bis zum letzten Schrägstrich. Das heißt, er sucht in dem String nach dieser Textstelle und ersetzt sie durch einen neuen Text und mit vorher und nachher wird es ausgegeben. Und wegen Windows funktioniert das jetzt nicht, sondern stürzt wieder ab. Betriebssystem. Also das eine ist Ersetzung, das andere ist einfach nach einem bestimmten Text suchen, das funktioniert so ähnlich, ich sage wieder, in welcher Variable soll gesucht werden, dann dieses ist gleich, Tildezeichen hast und jetzt wende eine Pattern an. Und das muss man nicht mit S ersetzen, sondern mit M matchen, also einfach nur suchen. Das heißt, da suche ich nach dem Zauberstab. Und das Ergebnis davor ist ein boolscher Wert, entweder ja oder nein. Deswegen kann ich es im If verwenden. Wenn man irgendwas mit Texten tut, ist das sehr bequem. Wie das bei Zauberei so üblich ist, muss man dafür allerdings Zaubersprüche lernen, in dem Fall komische Sonderzeichen, die in diesen Patterns verwendet werden. So Sachen wie das Carré, also dieser kleine Pfeil nach oben, bedeutet, hier ist der Anfang von meinem String. Also dieser Pattern matcht nur, wenn er wirklich ganz am Anfang ist. Oder Backslash D steht für, das ist eine Ziffer, irgendeine Ziffer, 0 bis 9, und das Plus dahinter steht, und die wird einmal oder öfter wiederholt. Also funktioniert das nur für 0 Euro oder 100 Euro, aber nicht, wenn dort steht, irgendein Text und dann Euro. Also das ist was, Wenn man mit den einfachen Beispielen anfängt und die Sonderzeichen immer nur dann lernt, wenn man sie braucht, ist es sehr einfach. Wenn man sie hinsetzt und versucht, die Sonderzeichen der Reihe noch auswendig zu lernen, wäre unangenehm. Will man nicht. Das Ganze ist aber sehr ausgereift und sehr durchdacht, weil das aus einer langen Unix-Tradition rauskommt und das hat alles einen inneren Logik und einen Sinn. Und wer schon Erfahrung mit grep oder sowas hat, der kennt auch einen Teil davon schon. In Perl hat es irgendwie so seinen Höchststand an Komplexität erreicht und ist jetzt so weit, dass es für Perl 6 dann völlig ersetzt werden muss durch Grammatiken statt Patterns, weil ja, mit Patterns kommen wir jetzt nicht mehr weiter. Habe ich erwähnt, dass es Module gibt? Es gibt einfach viele Leute, die Perl schreiben. Das sind zum Beispiel die Module, die bei meinem Perl für Windows mit dabei waren. Mit denen kann man alles machen, von Bilder malen bis XML parsen. Dafür gibt es typischerweise ausführliche Dokumentation. Auch wieder in der Unix-Tradition sehr ausführlich, sehr technisch, sehr englisch. Deutsche Übersetzungen davon gibt es eher nicht. Ich suche noch Freiwillige, die helfen, die Perl-Dokumentation zu übersetzen, übrigens an dieser Stelle. Diese Module, mit denen macht man viele schöne Dinge. Es gibt dafür ein Standardarchiv, wo das Ganze abgelegt ist. Das wird an verschiedenen Stellen gemirrored. Es gibt Standardmethoden, wie man das Ganze installiert. Sehr praktisch in der Handhabung. Und der Unix, wo man einen C-Compiler zur Verfügung hat, ist die Methode, das zu installieren, cpan. Das ist ein interaktives Programm, mit dem sage ich nur, ich suche jetzt irgendwas mit XML, dann sagt er mir die Liste der möglichen Module, dann sage ich, okay, installiere folgendes Modul, dann lädt er das vom Internet, packt es aus, kompiliert die Teile, die in C sind, tut die Teile, die in Perl sind und die fertig kompilierten C-Teile dann an der richtigen Stelle installieren und lässt noch eine Testroutine drüber laufen. Nur wenn es funktioniert hat, geht das ja wirklich durch. Sehr bequem, aber man braucht einen C-Compiler. Und in diesem cpan sind mehr Module. Also da sind irgendwie die vielen, vielen, vielen. Für Windows gibt es eine Sparversion, die heißt PPM, der Perl Package Manager. Das sind vorkompilierte Sachen, weil halt unter Windows die Leute typischerweise keinen C-Compiler dabei haben. Das heißt, wieder interaktives Programm. Ich sage, was gibt es denn so für XML? Schau mal die Liste der Module an, suche mal eins aus, sage, installiere das jetzt. Und da kriege ich aber nur Module, die irgendwer für mich schon vorkompiliert hat für Windows. Das heißt, da gibt es ein bisschen weniger. Immer noch genug, aber ein bisschen weniger. Und ja, also auf meiner dummen Windows-Kiste komme ich damit ganz gut durch. Letztendlich ist er gescheitert an LDAP. Habe ich kein Modul gefunden. Ja, das waren so die Gründe für Leute, die schon in anderen Programmiersprachen programmieren, warum sie vielleicht einmal Perl anschauen sollten. Es ist an vielen Stellen ähnlich, ihr werdet es viel wieder erkennen. Und es gibt aber ein paar zusätzliche Dinge, die es vielleicht ganz interessant machen. Ja, und jetzt für die Zauberer. Eines der vielen Perl-Mottos ist, there's more than one way to do it. Es gibt in Perl typischerweise für ein und dieselbe Sache, die ich erreichen will, fünf verschiedene Arten, das zu schreiben. Das kann, wenn man fremde Programme liest, am Anfang ein bisschen verwirrend sein. Der Vorteil ist, dass es wirklich für jeden Sonderfall dann eine einfache Schreibweise gibt. Also das Zeug ist nicht dazu da, dass man es dann möglichst kompliziert schreibt, sondern dass man für den jeweiligen Fall dann eine einfache Schreibweise findet. Zum Beispiel ist es in Perl bei allen Funktionsaufrufen so, dass man die runden Klammern weglassen oder nicht weglassen kann. In PHP ist das so halbe Geschichte. In Perl geht es wirklich bei jedem Befehl. Ich schreibe das entweder mit runde Klammern oder ohne runde Klammern, je nachdem, was mir persönlich jetzt mehr liegt oder was an der Stelle übersichtlicher wäre. Ganz arg ist es in Perl beim Quoten, also bei der Art, wie ich einen wörtlichen String im Programm schreibe. In den meisten Programmiersprachen gibt es da irgendwie eine Alternative. Ne? Wenn ich meinen String in doppelte Anführungszeichen setze und ich möchte dann im String drin wieder doppelte haben, dann gibt es meistens eine Ersatzschreibweise mit einfachen Anführungszeichen. Das gibt es in Perl auch. Das erreicht natürlich dann seine Grenzen, wenn ich einfache und doppelte Anführungszeichen im String drin haben will. Deswegen gibt es in Perl eine Verallgemeinerung mit dem QQ-Operator. Da kann ich mir dann selber aussuchen, welches Trennzeichen meinen String begrenzt. Zum Beispiel da die geschwungene Klammer auf, bedeutet, dass der String so lang geht, bis die geschwungene Klammer zu wiederkommt. Das Syntax-Highlighting von diesem Editor versteht es schon nimmer. Ne? Perl versteht es noch. Das heißt, der String ist jetzt der Teil da in der Mitte, zwischen den geschwungenen Klammern. Wenn ich jetzt immer im String drin auch noch geschwungene Klammern hätte und es wäre unpraktisch, geschwungene Klammern als Trennzeichen zu verwenden, könnte ich stattdessen einen Schrägstrich verwenden und bis zum Ende bis zum zweiten Schrägstrich gehen oder den senkrechten Strich oder irgendeinen Buchstaben. Also da ist Perl sehr flexibel, was dazu führt, dass wenn man viel Texte ausgeben muss, zum Beispiel wieder beim CGI-Programmieren, beim Web-Programmieren, ne, man hat das ganze HTML-Zeugs und da kommen dann mal größer Zeichen, kleiner Zeichen, Anführungszeichen die ganze Zeit drin vor und dann vielleicht nur eingebettetes JavaScript drin, dann braucht man eh schon alle Anführungszeichen, um irgendwie nur durchzukommen, dann zahlen sie solche Methoden, anders zu quoten, ganz, ganz stark aus. Mir war nicht bewusst, wie toll das ist, bis ich wieder ein Projekt mal in PHP geschrieben habe. Ne? Wenn man es dann mal gewohnt ist, dass es eine einfache Schreibweise geht und dann geht es plötzlich nimmer und man ist wieder gezwungen, mit 24.000 Backslashes alles zu escapen, dann leidet man. Diese Verallgemeinerungen gibt es auch fürs Pattern-Matching, die Trennzeichen für ein Pattern können frei gewählt werden. Das ist natürlich auch ein wichtiges Hilfsmittel beim Obfuscation, also bei der Obfuscation, also bei der Kunst, der Programm möglichst unleserlich zu machen. Diese Freiheit hat man natürlich auch. Aber eigentlich ist es dazu da, das Programm möglichst leserlich zu machen. Wenn man diese Vieldeutigkeiten geschickt einsetzt, dann werden Perl-Programme, je länger man damit programmiert, immer kürzer. Also, wie gesagt, ich mache das jetzt schon 10 Jahre lang und meine Programme, wenn ich mir alte Programme anschaue, die ich geschrieben habe vor 5 Jahren, dann schaue ich mir das an und denke mir, das ging doch in der Hälfte der Zeilen. Dazu braucht man die flexiblen Schreibweisen, dann diverse Kurzschreibweisen, die teilweise auch in anderen Programmiersprachen üblich sind, die in Perl aber irgendwie zur Hochblüte getrieben wurden. Schauen wir mal. Ups. Okay, ein Beispiel. Wir öffnen eine Datei, das kann schief gehen, also kriegen wir einen Fehlercode, den sollten wir überprüfen. In der Zeile 5 wird mit Open die Datei geöffnet. Das Ergebnis ist ein boolscher Wert, den speichere ich in einer Variable namens OK und dann kann ich damit if prüfen. Also so macht man das in einer braven Programmiersprache. Wenn die brave Programmiersprache ein bisschen geschickter ist, dann kann sie statt if not auch unless schreiben. Wenn die brave Programmiersprache nur ein bisschen geschickter ist, zum Beispiel Perl, dann kann man das unless, wenn es nur ein einziges Statement in der Klammer drin hat, ans Ende schreiben. Also stirb, außer es stimmt. Die unless okay. Oder was in Perl die üblichste Schreibweise ist, ist es ganz unten in der Zeile 20. Ich mache das open or die. Also öffne oder stirb. Das ist zufällig genauso wie im Deutschen oder zufällig genauso wie es im Englischen funktioniert. Das kommt daher, dass das oder so eine Kurzschlussauflösung hat. Wenn das open einen als Wert false zurückgibt, ne, wenn es schiefgegangen ist, dann braucht er die zweite Hälfte vom oder nicht zu berechnen. Weil falsch oder irgendwas wird sowieso falsch. Also tut er das auch nicht. Während wenn es umgekehrt. Wenn es gut gegangen ist, dann braucht er true oder irgendwas nicht mehr berechnen, weil es ist sowieso gut. Wenn es false ist, also wenn es schiefgegangen ist, dann muss er die zweite Hälfte noch berechnen. Das heißt, er führt dieses die aus und die beendet halt mein Programm. Das ist die logische Erklärung. Wie man merkt, braucht man die logische Erklärung dann immer wissen, weil einem das ins Blut übergeht, was man schreibt. Friss oder stirb. Öffne oder stirb. Funktioniert. Und wenn man Deutsch oder Englisch oder andere natürliche Sprache kann, dann kann man das ja meistens sehr gut lesen, was da steht. Das Erstaunliche ist eher, dass der Computer das ja versteht. Dass das die Menschen verstehen, ist, finde ich, einfacher erklärbar. Die unsichtbare Variable. Das ist jetzt natürlich der Punkt, wo man Programme wirklich, wirklich kurz machen kann. Ich möchte es an einem Beispiel vorführen. Also das ist so eine typische, wir lesen aus einer Datei, Zeile für Zeile, irgendwas raus, Geschichte. Mit dem Jump-Befehl tue ich das Zeilenumbruch am Ende vom String weg, dann tue ich irgendwas durch irgendwas anderes ersetzen und dann gebe ich die Zeile aus. Ganz normales, simples Programm mit einer While-Schleife. Wir haben eigentlich nur eine Variable, mit der wir was tun, dieses $Zeile. Alles, also sonst brauchen wir momentan nichts. Also ersetzen wir das $Zeile durch $Unterstrich, das ist in Perl die Standardvariable. Jetzt sagt sie natürlich, $Unterstrich ist aber unpraktisch, einzutippen. Und das Schöne daran ist, man kann es weglassen. Jetzt ist es weg. Das tut aber immer noch dasselbe wie vorher. Also zum Beispiel der Spaceship Operator, da oben dieses spitze Klammer auf Data, spitze Klammer zu, das liest eine Zeile aus dem File-Handle Data und wenn es sonst nichts weiß, was es damit tun soll, dann schreibt es in die Standardvariable, $Unterstrich. Der Befehl Jump schneidet von dem String das Ende ab und wenn er sonst nichts zu tun kriegt, weil man ihm nicht sagt, von was er was abschneiden soll, dann macht das mit der Standardvariable und so weiter. Die meisten eingebauten Perl-Befehle arbeiten im Zweifelsfall auf dieser Standardvariable. Und damit können kleine Schleifen sehr, sehr, sehr klein werden. Und wenn man von einer anderen Programmiersprache kommt und das zum ersten Mal sieht, denkt man sich, die sind völlig wahnsinnig, ne? Aber glaubt's mir, wenn man dann ein bisschen Perl programmiert hat, dann kann man das da lesen. Man schaut hin und man versteht's. Es ist ganz einfach zugänglich. Es ist auch nicht schwieriger, als irgendwo anders zu lernen, wie man eine Funktion schreibt, ne? Wichtig ist, dass man das halt nur an Stellen einsetzt, wo man das Ganze auf einen Blick im Blick hat. Wenn ihr eine Schleife habt, die über 500 Bildschirmseiten Text läuft, dann mache ich das nicht mit der Standardvariable, weil man in der vierten Zeile nicht mehr erinnern kann, um was eigentlich geht. Aber bei sowas Kurzem kann ich den Überblick nicht verlieren, ist die Standardvariable genauso gut. Genau, also wir kommen logischerweise zu der Frage, sind die denn alle völlig wahnsinnig? Und die Antwort kann natürlich nur lauten, ja. Es gibt in Perl einen jährlichen Obfuscated Perl Contest, also einen Wettbewerb, wo es darum geht, dass man möglichst unleserliche Programme schreibt. Das ist ein Beitrag in der Kategorie, in 256 Zeichen oder weniger, gib den Text The Perl Journal aus, weil das ist die Zeitschrift, die das abgehalten hat. Dieses Programm besteht aus zwei Kommentarzeilen, ganz oben, ganz unten, das dunkelblaue, das sind die Kommentarzeilen und da drin sind die Daten und zwar in der Zahlenschreibweise der Mayas, die ja auf 20 basierendes Ziffernsystem haben und mit Strichen und Punkten arbeiten, ist da der ASCII-Code des auszugebenden Texts abgespeichert. Das Programm liest dann seinen eigenen Source-Code, pult den Kommentar raus und dekodiert nachher diese Maya-Schriftzeichen. Und wenn auf meinem Computer irgendwas funktionieren würde, würde auch das funktionieren. Schauen wir mal, was er dazu sagt. Das ist das Programm. Nee, heute nicht. Na, tut mir leid. Also normalerweise steht dann da der Perl Journal, aber nicht unter Windows 98. Wieso machen die sowas? Einfach nur, weil es Spaß macht. Umgekehrt, wenn man jetzt dieses Programm da auseinandernimmt und versucht zu verstehen, dann macht es auch sehr viel Spaß, falls man draufkommt, wie es funktioniert und man lernt dabei natürlich sehr viel über Perl. Also, wer sind diese Wahnsinnigen? Bei Perl ist es wirklich so, dass man sagen kann, es gibt eine Perl-Community. Ne? Also einen sehr engen Zusammenhang der Leute auch. Der Larry Wall ist ja so eine zentrale Figur, ist aber irgendwie jetzt nicht so der charismatische Anführertyp, sondern mehr so ein schüchterner Programmierer halt. Es gibt Perl User Groups auf der ganzen Welt verstreut, die sie Perl Mungers nennen und die unter pm.org organisiert sind, falls man Leute persönlich treffen will. Es gibt eine sehr schöne Community-Website Perl Monks, die dazu da ist, dass man Perl lernt, also wo man als Anfänger Fragen stellen kann und wenn man nicht wirklich die dümmste Frage stellt, sowas wie das ist meine Hausübung, könnt ihr sie für mich machen? Also das sollte man vielleicht nicht machen. Aber wenn man eine sinnvolle Frage stellt, kriegt man da sehr schöne, sinnvolle Antworten. Es gibt diverse Konferenzen, auf denen sich die Leute treffen. Der deutsche Pearl-Workshop ist immer Februar, März in der Gegend, in der Nähe von Bonn. Die O'Reilly-Konferenz ist heuer im Juli in Oregon. Die O'Reilly-Konferenz ist eine richtig teure Konferenz, so, wo man viel Geld zahlt. Und als Alternative gibt es die Yet Another Pearl Conference, die ist auf der Billigschiene, also so für Studis irgendwie. Die war letztes Mal in München und ist Paris? Weiß nicht. Also die ist immer so im September in der Gegend. Da gibt es eine amerikanische und die europäische ist im September. Die amerikanische ist, glaube ich, im Juni. Also wer auf der Billigschiene mal die Pearl-Leute kennenlernen will, fährt zur Yapsi. Falls ihr irgendwo auf irgendeiner dieser Konferenzen die Chance habt, Damien Conway zu sehen, dann schaut euch das an. Das ist ein wahnsinniger Australier, der ziemlich wichtige Module geschrieben hat, also richtig ernsthafte Module, wie das Pass Rec Descent, was so was ähnliches wie Lex und Jagd nur für Pearl ist. Aber auch zum Beispiel das Lingua Romana per Ligata. Dazu muss man sagen, ein Perl-Programm kann ja seinen eigenen Source-Code lesen und das ergibt die Möglichkeit, dass man so einen Source-Filter schreibt. Das heißt, man schreibt ein Perl-Programm, man schreibt einen Text rein und der wird erst einmal umgerechnet in was anderes, nämlich in ein normales Perl-Programm und dann ausgeführt. Und dieses Lingua Romana-Ding da kann man dann sein Perl-Programm in Latein schreiben und es wird dann nach Perl übersetzt und als Perl-Programm ausgeführt. Und das Schöne an Latein ist ja, dass es keine fixe Wortstellung hat, so wie es Englische oder normale Programmiersprachen, wo, was weiß ich, bei einer Zuweisung steht immer links die Variable, dann kommt das Gleichzeichen und dann kommt der Wert, auf den es zugewiesen wird. Das ist im Deutschen oder im Lateinischen ja nicht notwendig, weil da gibt es ja einen Fall und der zeigt an, wer hier das Objekt und wer das Subjekt ist. Und man kann dann also in einer Programmiersprache schreiben, wo die Reihenfolge der Wörter im Satz vertauschbar ist, ne? Wo man schreiben kann, den Wert 10 weise der Variablen A zu, so ungefähr von der Idee her. Acme Bleach ist eine Methode, wie man seinen Programmcode unsichtbar machen kann. Da wird, wenn man es zum ersten Mal startet, wird der gesamte Programmtext durch Leerzeichen und Tabulatoren ersetzt, in dem das Programm noch drin ist, aber man sieht es halt nicht mehr. Also wenn man reinschaut, steht oben Use Bleach und dann steht nichts. Ne? Aber es funktioniert noch. Nachdem der Damien so wichtige Dinge für die Community beigetragen hat, ist er jetzt 1,5 Jahre lang gezahlt worden von der Community. Es hat so einen Spendenaufruf gegeben und wir haben ihn mehr oder weniger gekauft. Ne? Und aber jetzt ist das Geld aus, jetzt muss er dann wieder einen normalen Job annehmen und kann sich nicht mehr vollständig so wichtigen Dingen widmen. Ich möchte da noch Warnungen aussprechen. Es gibt ganz, ganz unangenehme Newsgroups zum Thema Pearl, wo irgendwelche Orks und Monster und Balrogs drin wohnen, die jeden, der reingeht und irgendwie Piep sagt, sofort flamen, dass so ein Häufchen Asche übrig bleibt. Ne? Einfach nicht hingehen. Es gibt am Web uralte CGI-Skripts, die angeboten werden, die voller Security-Holes sind, die irgendwie auf dem technischen Stand von 1995 sind. Finger weg davon. Insbesondere Matt's Script, die sind inzwischen berühmt. Und es gibt ein Perl-Projekt, nennen sie NMS, New Matt's Script. Die programmieren die ganzen Skripts nach, aber diesmal mit sicher. Ne? Also so dass, wenn man sie installiert, nicht alle Leute reinlaufen in den Webserver und tollen Root-Zugriff kriegen und so. Also das sind Dinge, die man vermeiden sollte. Die Zukunft, Pearl 5 lebt und gedeiht. Bei Pearl 6 gab es vor 2 Jahren einmal einen Eklat. Es wurde eine Kaffeetasse zerschlagen und es wurde beschlossen, Pearl 5 kann so nicht weitergehen, wir machen Pearl 6. Das ist ein Prozess, der ist kompliziert und noch im Laufen. Und Pearl 6 wird ungefähr in 2 Jahren fertig sein, aber das ist konstant. Also immer vom jetzigen Zeitpunkt aus gesehen in 2 Jahren. Es ist ein völliges Neuschreiben der Sprache. Es wäre, man könnte ja einfach einen neuen Namen geben, weil es ja egal, weil es wirklich ganz anders wird. Wer was über Sprachdesign wissen will, der sollte auf jeden Fall die Apokalypse und Exegese lesen. Das sind die Dokumente, der Larry Wall schreibt, wie Pearl 6 wird. Das ist die Apokalypse. Und der Damien schreibt dann nochmal, wie man das zu verstehen hat. Das ist die Exegese. Und da lernt man wirklich sehr viele schöne Dinge über das Design von Computersprachen. Man braucht sich aber vor dem Ganzen nicht fürchten, weil es kommt ja erst in 2 Jahren und man kann sicher auf endlose Zeiten jetzt noch Perl 5 benutzen. Nebenbei gibt es schon das Projekt Parrot, das ist eine Virtual Machine, auf der dann Perl 6 laufen wird. Und weil natürlich den Implementierungsleuten inzwischen langweilig ist, während Larry da ewig braucht, um die Sprache zu entwerfen, haben die schon mal damit angefangen. Und die Virtual Machine ist nicht nur für Perl gedacht, sondern auch für andere Sprachen. Also wer gerne mal in einer Virtual Machine schreiben würde oder wer eine antike Programmiersprache irgendwo im Keller hat, die er für die Nachwelt retten will, dann braucht man jetzt nur einen Parser schreiben, der auf diese Virtual Machine hinpasst und dann das auf Parrot laufen lassen. Gut. Ganz schnell die Buchtipps. Das ist ein gutes Buch. Das ist auch ein gutes Buch. Das ist auch ein gutes Buch. Das ist von mir. Das ist die Werbung. Das ist auch ein gutes Buch. Jetzt muss ich Schluss machen, weil der nächste Vortrag fängt jetzt an.